Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara in Wien und der Tobias Ruf sitzt in Rosenheim, war es nochmal, genau. Servus Tobias.
Hat sich nichts geändert im Vergleich zur letzten Woche und seit wir diesen Podcast hier machen. Ich hätte dir Bescheid gegeben, wenn ich umgezogen wäre, mein lieber Lukas.
Okay,
hallo, sehr gut. Hallo und hallo an alle da draußen. Servus.
Wir haben uns eingestellt auf ein Partywochenende, auf diese Schallmauer an 100 Weltcup-Siegen, die Michaela Schifrin ja holen hätte können, durchbrechen hätte können, diese Schallmauer. Ich habe auch im Standard eine größere Geschichte geschrieben, habe mir da 5 Rennen rausgepickt aus ihren bisher 99 Weltcup-Siegen, die quasi sinnbildlich für ihre Karriere stehen, für ihren Erfolgsweg. Habe dafür mit Marlies Reich geredet, mit Alexandra Meisnitzer, Michi Kirchgasser und auch Katharina Liensberger, haben da alle eigentlich sehr nette und auch interessante Wortmeldungen gebracht. Und dann hat sie auch sehr gut ausgesehen. Michaela Schifrin hat im Riesenslalom geführt, den hat sie noch nie gewinnen können in Killington, hat aber den ersten Durchgang gewonnen und dann war sie auch auf Kurs, durchaus diesen 100. Sieg einzufahren. Bei den Zwischenzeiten gab es grüne Zeiten und dann gab es einen ja gar nicht so unheftigen Abflug von ihr. Was wissen wir jetzt seitdem, was passiert ist, seit ihrem Ausfall? Sie hat den Start im Slalom abgesagt am Sonntag, weil sie eben körperlich nicht in der Lage sah, da zu starten. Am Sonntag gab es dann ein Update aus dem Team Schifrin. Da ist rausgekommen, also sie hatte wirklich Angst vor inneren Verletzungen. Ja, deshalb einmal der Abtransport im Akia, die ist nicht selber runtergefahren, sondern hat sich quasi abtransportieren lassen von der Piste. Sie hat eine Art Stichwunde im Bauchbereich bekommen. Daher kam auch die Angst vor den inneren Verletzungen. Ein bisschen komisch, also so ein Muskeltrauma auch in dem Bereich. Das hat man ja dann auch auf Instagram gesehen, hat sie ein Video von sich gepostet aus dem Spital und hat da kurz die Wunde auch hergezeigt. Was wir auch wissen seit diesem Update aus ihrem Team, ihre Bänder dürften intakt sein. Es gibt auch keine Knochenbrüche. Diese Wunde, die sie da hat, die wurde nicht genäht, weil es gibt Sorgen vor einer Infektion. Und da, Tobias, habe ich auch gleich dran denken müssen, naja, wenn man an ihren Verlobten denkt, an den Alexander Omotkilde, der eben einen Keim bekommen hat und da mit einer Infektion in der Schulter zu kämpfen hat, ist das irgendwie nur verständlich, dass man da sehr vorsichtig damit umgeht. Und es hat dann geheißen, sie kann nicht wirklich gut gehen, sie ist nicht fit auf den Beinen und deswegen war sie auch am Sonntag nicht im Zielbereich, anfeuern ihre Teamkolleginnen. Aktuell ist die Rückkehr von Michaela Schifrin ins Renngeschehen unklar, ist noch nicht absehbar, wir nehmen am Montagmittag auf. Da ist es noch nicht abzusehen, wann sie wieder Rennen fahren kann, aber das ist das, was wir bis jetzt wissen. Und Tobias, ich würde mit dir jetzt gern noch reden über die Art, wie das dann abgelaufen ist, weil Michaela Schifrin war unterwegs, ist gestürzt und im Ziel ist die Show weitergegangen und die Siegerehrung hat begonnen, obwohl man, also ich war nicht dort, aber obwohl man da im Zielhang die Michaela Schifrin gesehen hat, wie sie liegt und wie sie verarztet wird und währenddessen läuft da die Fanfare und die FIS feiert die Top 3 ab, ja, das fand ich ein bisschen schräg. Sarah Hector hat das Rennen gewonnen vor Srinka Jutic und Kamil Rast ist Dritte geworden, aber das war schon, da hätte man mehr Fingerspitzengefühl braucht, oder?
Ein bisschen schräg ist sehr nett formuliert.
Ja, okay.
Ich fand's unter aller Kanone, es tut mir leid, was? Man muss doch die Gesamtsituation im Blick behalten. Und prinzipiell geht es darum, wenn da oben jemand im Fangzaun liegt und abtransportiert werden muss, egal ob das Michaela Schifrin ist, die vor ihrem Heimpublikum die historische Marke knackt, oder ob das eine andere Fahrerin ist, das gehört sich doch nicht. Mhm. Und du hast natürlich auch gesehen, wie sich die anderen unten total unwohl gefühlt haben.
Voll, es war ja, also, höchst unangenehm. Ja.
Sarah Hector, Srinka Ljutic, Kamil Rast, die alle drei natürlich riesigen Grund zur Freude hatten, aber die Situation sofort erkannt haben und die haben das Fingerspitzengefühl transportiert. Und dann tust du ja denen dreien überhaupt keinen Gefallen, sich dann da präsentieren zu müssen, mehr oder weniger, weil diese Siegerfotos haben ja auch eine höhere Ebene. Da geht es darum, auch natürlich Sponsoren zu präsentieren und sich zu zeigen und Bilder zu schaffen, die natürlich nachhaltig sind für den Verband, für sich selber, für die, was das ganze Thema Vermarktung angeht. Und keiner will ein Siegerfoto haben, wo sie alle schauen, als hätten sie gerade Platz 37 eingefahren, sondern da will man natürlich die strahlenden Bilder und Gesichter sehen. So, also das war unmöglich und das sieht man einfach wieder. Money makes the world go round. Da ist halt alles durchgetaktet mit Fernsehzeiten und hier und da und Prozedere und eine Unflexibilität, die ich da wirklich unmöglich finde. Und es waren tausende Fans da und die haben doch in dem Moment nicht im Sinne, da eine inszenierte Siegerehrung zu sehen. Und neben Schifrin haben mir Hector, Ljutic und Rast am meisten leid getan. Also die da auch im Endeffekt auf so eine Bühne zu zerren, ja, lass das sein, was soll das?
Ja, bei der Sarah Hector war es schon mal interessant. Also erstens mal super, dass die wieder ihre Form gefunden hat. Die war in Sölden völlig verunsichert. Bis jetzt ist es nicht gut gelaufen und jetzt legt sie da den Sieg hin. Hat mich gefreut für sie, habe auch kurz mit ihr in Sölden reden können. Grundsympathische, grundpositive Person ist sie. Die ist ja dann irgendwie von einer Teamkollegin umarmt worden, weil sie hat sich auch eigentlich nicht getraut zu jubeln. Dann ist aber eine Teamkollegin gekommen und hat sie abgefeiert. Dann hat sie sich kurz gefreut, aber dann auch wieder, eigentlich sollte ich nicht. Das war ganz komisch. Und vielleicht kann man den Ablauf generell ein bisschen in Frage stellen, weil es stellen sich dann diese drei auf dem Podest hin vor diesem roten Banner, wo Audi FIS World Cup draufsteht. Dann gibt es da Fotos und der Stadionsprecher sagt nochmal, wer in den Top 3 gelandet ist, was man ja eh auch permanent auf der Videowall lesen kann. Also ist ja nicht so, dass das dann was Neues wäre noch, aber ja. Dann gehen sie alle ganz schnell zu TV-Interviews, ja, die müssen ja dann schnell dorthin, weil die Übertragung rennt nicht mehr ewig. Und dann gehen sie nochmal in den Zielraum und dort gibt es eine offizielle Siegerehrung mit Pokalübergabe und es wird eine Hymne gespielt. Also es gibt ja dann nochmal die Ehrung der Top 3. Warum braucht es da die erste, frage ich mich. Also so grundsätzlich jetzt für Skirennen. Ich verstehe es nicht so ganz, weil im Fernsehen, das, was ich sehen will, ist eben, wie sie die Hector freut und mit einer Teamkollegin sie umarmt, diese Emotionen, dass sie sich dann da zu dritt aufstellen, das schaut man auch bei jedem Rennen eigentlich dann noch an, wie sie sich da hinstellen, wie irgendeine Person sagt, nein, ihr steht's noch nicht richtig, ihr müsst jetzt da so stehen, passt. Und dann kommen sie zu den Interviews. Und dann wird's aber eh auch noch eingeblendet mit einer schönen Grafik, wer die Top 3 sind, das wissen wir eh alles. Also ich glaube, dieses erste, Ich sehe da den Sinn nicht so ganz, von diesen ersten kurzen, hey, das sind die Top 3, Gratulation, weil es dann eh nochmal eine offizielle Siegerehrung gibt.
Ja, okay, aber du weißt, wie es durchgetaktet ist, gerade was die TV-Zeiten angeht. Also das nimmt man dann oft als finales Bild auch mit und zack, weiter geht's. Also das wäre für mich die logische Erklärung, weil jetzt an einem Wochenende wie in Killington, wo die Uhrzeiten anders sind, als wir sie von europäischen Rennen gewöhnt sind. Da hast du natürlich ein bisschen mehr Spielraum nach hinten. Aber in einem regulären Wintersportwochenende, wo die Rennen in Europa stattfinden, geht es in der Regel nach der Übertragung sehr, sehr schnell. Also ich kann natürlich immer nur aus deutscher und auch aus österreichischer Perspektive, verfolge ja recht viel auch im ORF, das mit Live-Ski-Alpin im deutschen Fernsehen immer schlechter aussieht, sobald Biathlon und Skispringen und die anderen Sportarten dann auch laufen. Also da geht es immer super schnell raus, wenn sie es überhaupt zeigen. Also das ist dann meine Erklärung, warum man das macht, in diesem kleineren Rahmen.
Ja, sei es wie es sei, wir werden die Abläufe und Prozesse eh nicht ändern, glaube ich. Aber ja, so ist es eben. Dieser Riesenslalom, ja, sehr schwierige Bedingungen. Es gab Schneefall, aber gleichzeitig Sonnenschein, hat voll dystopisch ausgeschaut, finde ich, vor allem im ersten Lauf, so ein bisschen, als ob ein Instagram-Filter drüber liegt. Das hat fast unecht ausgeschaut, weil dieser Schnee, der von oben kommen ist und der starke Wind, hat dann einfach ausgeschaut wie so ein es schneit Filter, ganz lustig. Ja, haben sich viele, viele schwer getan, war sicher ein schwieriges Rennen. Ja, mit dem besten Ende für die Sarah Hector. Am Sonntag dann hat sich dieser Aufwärtstrend von der Camille Rast fortgesetzt. Die hat den Slalom sogar tatsächlich gewonnen. Die hat das geschafft, da reinzustechen vor Anna Sven Larsson und Wendy Holdener, die beide Zweite geworden sind. Fast 6 Zehntel schon hinter der Camille Rast. Ja, Camille Rast in der Form ihres Lebens. Und der ist es eben am besten gelungen, in diese Lücke zu stechen, wenn eine Schifrin fehlt, wenn eine Vlhova fehlt, dann ist es ja genau dieser Moment, den man nutzen muss. Ich meine, es ist ein beinhartes Business, es geht um Zeiten, um Siege. Camille Rast hat das geschafft und sie führt im Gesamtweltcup, Tobias. Sensationell. Hätten wir auch nicht so kommen sehen. Was sagst du zu den beiden Rennen? Vielleicht zum dritten Platz am Samstag und zum Sieg am Sonntag, oder was ist dir sonst aufgefallen von diesem Wochenende?
Sind wir schon bei der Schweiz oder ich würde gerne noch zum Riesenslalom sagen, er hat ja schon echt viele prominente Namen auch erwischt, gell?
Mm, ja.
Also die Bedingungen.
Hohe Ausfallsquote, ja, genau.
Hohe Ausfallsquote und nicht das, was wir sehr oft sehen, dass natürlich die höheren Startnummern mehr Risiko gehen, um der nachlassenden Piste im Endeffekt da entgegenzuwirken und einfach auch sich nach vorne zu arbeiten und das Risiko gehen müssen. Aber wenn wir uns anschauen, also Alice Robinson, Steffi Brunner, Mina Fürst-Holtmann, Julia Scheib, Kathi Linsberger, du redest natürlich später noch ausführlicher über die Österreicherin Michaela Schifrin, die Söldensiegerin Federica Brignone, eine Clara Dires, da hat's schon viel Prominenz erwischt. Also das muss man schon sagen, war extrem anspruchsvoll und hat dann da für viele prominente Ausfälle gesorgt. Ja, go with the flow. Also wenn es läuft, dann läuft's. Und glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir echt von einem Breakout-Year definitiv sprechen können, was Camille Rast angeht. Ja, wenn's unglaubliche. Die Stabilität, das Tempo, das Selbstverständnis, diesen echten Schritt, den sie gemacht hat, der zu sehen ist, der nicht immer nur punktuell mal aufblitzt, sondern den jetzt so durchzuziehen und so durchzubringen, ja, Wahnsinn. Also da kann die Schweiz jetzt echt sagen, wir haben mit ihr eine neue Siegfahrerin und jetzt auch tatsächlich in den Büchern stehen, dass sie im Weltcuprennen gewonnen hat. Mei, wie lange haben wir bei Wendy Holdener zum Beispiel gewartet und wie oft war sie so nah dran und es sollte nicht sein und hier und da und ja, ihr geht das halt in relativ kurzer Zeit, in der sie auf diesem höchsten Segment mitfährt, so schnell und so gut auf. Krasse Geschichte, hat eine, wie ich finde, von außen total tiefenentspannte Ausstrahlung. Ihre Ausfallquote, ich habe mir das mal angeschaut, die ist super gering. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich spreche nachher wieder über meine Freundin Emma Eicher. Das ist schon mal die Basis, dass du die Dinge runterbringst. Und wenn du den Speed hast, wenn mit dem Setup offensichtlich alles gut ist, alles funktioniert, das Selbstvertrauen hast, musst du es erst immer noch runterbringen. Wir reden ja seit Jahren hier über einen Clément Noël zum Beispiel. Ist eine andere Ebene, aber das Potenzial von oben bis unten durchbringen, das ist eine Kunst und die beherrscht sie momentan in einer Art und Weise, mit der ich echt so nicht gerechnet hätte, dass sie schon so weit ist. Ich hatte damit gerechnet, dass sie den nächsten Schritt gehen wird, hatte mit einem kleineren Schritt gerechnet. Das ist ein großer Schritt geworden und das ist für sie ein großer Schritt, das ist für das gesamte Team ein echt guter Schritt, weil da plötzlich wieder eine Bank da ist, eine Stabilität da ist und die sich gegenseitig natürlich auch so unglaublich pushen. Und ja, also als Schweizer Skifan wäre ich, was den Slalom der Frauen vor allen Dingen angeht, extrem happy. Und ja, mein 3 unter den Top 5, das ist eine dicke Ansage. Und hinzu kommt ja neben dieser Rastgeschichte, dass in der Welt, wenn die Holländer so viele Fragezeichen standen und auch hier jetzt eine Stabilität einzieht, dass sie zeigt, dass sie sich sowohl körperlich als auch psychisch von all dem, was passiert ist, erholt hat, legt mich nicht auf jedes Wort, was die Familiengeschichte angeht, fest, aber sie scheint es im Endeffekt wirklich so zu verarbeitet haben, dass sie trotzdem ihre Leistungen bringt. Und auch das war zu erwarten. Das ist nicht selbstverständlich. Sie ist 6 Jahre älter als eine Kamil Rast. Und auch da entsteht natürlich dann eine ganz coole Dynamik. So, das heißt, die 25-jährige Kamil Rast nimmt einerseits ein bisschen Druck weg von Holdener, aber Holdener kann dadurch befreiter auffahren, um dann letztlich auch wieder davon zu profitieren und umgekehrt, weil Holdener natürlich viel mehr Erfahrung mitbringt. Eine Melanie Meillard ist brutal stabil. Also die fährt das im Endeffekt so wie am Fließband runter und auch bei ihr muss man jederzeit damit rechnen, dass sie auch wieder diesen nächsten Step macht. Und dann hast du ein Dreigestirn, das da voll abliefern kann. Und Riesenslalom ist das Beispiel. Ja, eine Lara Gutberami, man sieht es offensichtlich, dass sie nicht bei 100% ist, dass sie das nicht rüber transportiert, was sie uns letzte Saison am Fließband dann erwähnt hat. Aber auch hier entsteht jetzt keine Unruhe, weil auch hier Kamil Rast aufs Podium fährt. Wahnsinn, was für ein Wochenende, was für eine Saison bisher. Gelbes Trikot, völlig gaga, völlig irre.
Rotes Trikot, mein Lieber, wir sind nicht beim Biathlon. Achtung.
Ja, gut, rotes Trikot.
Ja.
Ja, also hättest du sehr, sehr viel Geld verdient, wenn du da vorher drauf gewettet hättest, dass sie nach Killington die Gesamtwertung anführt. Und ja, was soll man sagen? Zum ersten Mal seit 1996 in Riesenslalom ein Schweizer Doppelsieg sozusagen, damals Sonja Neef vor Marlies Öster. Also historische Dimensionen, die passiert ist. Und ja, Anna Sven Larsson war da natürlich auch noch mit dabei, auch noch auf Platz 2. Also sie und Wendy Holdener, das ist schon in Killington,
Stimmt, ach ja, jetzt hast du es gesagt.
es ist
Genau.
schon eine sauwitzige Geschichte.
Ja.
Also unsere heutige Welt ist ja auf Effizienz getrimmt. Eigentlich könnte
Ja.
man sagen, ja, es fährt nur die eine, wir zählen das Ergebnis der einen, aber dann für beide. So.
Sehr gut, ja. Was mich noch freut, ist, dass man die Geschichte von Kamil Rast jetzt auch noch quasi hört. Eben, mir war sie nicht bewusst. Die war schon vor 7,5 Jahren Junioren-Weltmeisterin im Slalom. Dann eine langwierige Knieverletzung gehabt, aber sie hatte auch eine schwere Depression. Ein Jahr lang hat sich das ziemlich gezogen. Hatte auch damit zu tun, dass sie pfeifferisches Drüsenfieber hatte, 2017 schon. Also auch das hat dann quasi Michelle Gysin Tipps gegeben. Hey, also was jetzt vor allem das Psychische betrifft, hey, wie sie vielleicht damit umgehen sollte, was ihr quasi gefehlt hat damals, wie Kamil Rast eben diese Diagnose hatte, was sie da gern gehabt hätte für Tools, dass sie psychisch eben gut damit umgehen kann, war ziemlich ausgebrannt und das prägt einen natürlich als Menschen irrsinnig. Und was ich jetzt so gelesen habe, Kamil Rast hat als Kind, als Jugendliche extrem viel ausprobiert. Sie hat Leichtathletik betrieben, Schwimmen war sie, sie war Reiten, sie hat im Verein Fußball gespielt, war 3 Jahre lang an einer Zirkusschule, auch nicht schlecht, und kann irrsinnig gut biken und ist sogar Downhill-Bike-Rennen gefahren und war bei der Enduro World Series dabei. Also irrsinnig arg, was die im Sommer dann teilweise macht, nämlich wirklich auf mehr als nur herzeigbarem Niveau, ziemlich cool, sehr vielseitig, zeigt für mich auch, dass sie da ja, einen breiteren Horizont auch hat. Und das Video, das ich gesehen habe jetzt auf Instagram, wie sie ihren Sieg gefeiert hat, die ist in den Pool dort gesprungen, anscheinend im Mannschaftshotel. Das kenne ich normalerweise vom Tennis. Ich glaube, in Barcelona, wenn du da das Turnier gewinnst, gibt es den obligatorischen Sprung ins Pool. Dass es das jetzt beim Skiweltcup gibt, auch cool. Und hat nach einem ziemlich coolen Hotel ausgeschaut, wo die Schweizerinnen in Killington residieren. Ja.
Also Turmspringerin scheint sie auch zu sein. Ich fand,
ja.
Diese, in Deutschland nennt man es Arschbombe,
ja.
Fand ich stilistisch.
Ja, stimmt.
Also es war wirklich symmetrisch, gut, ja. Super Absprung, genau den Punkt getroffen, Oberkörper stabil und ruhig geblieben. Also hier als Punkterichter hätte ich tatsächlich auch eine wirklich hohe Punktzahl. In der Formel 1 gibt es doch auch. Wer in Monaco gewinnt, muss doch in den Pool, oder nicht?
Das war, glaube ich, nur der Daniel Ricciardo, der das einmal
das
gemacht
so?
Hat. Ich glaube, das war nur damals so episch. Ich glaube nicht, dass das... Oder ist das immer so?
Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht, aber ja.
Heute nicht Thema sein, aber ja, extrem gut, super gute Stimmung. Lass mich bei der Schweiz noch kurz Aline Höppli hervorheben, die mit der Startnummer 55 auf Platz 15 fährt und damit zum allerersten Mal Weltcup-Punkte holt.
Sehr gut, ja. Die haben es geschafft, da ein gutes Wochenende abzuliefern. Finde ich für aus österreichischer Sicht ganz klar nicht. Am Samstag schon nur Ricarda Haser, die einzige im zweiten Durchgang. Das passiert eben, wenn deine Top 3 gleich mal ausscheiden. Du hast diese Ausfälle angesprochen am Samstag. Ganz schwierig, dann Ricarda Haser mit Platz 8 noch irgendwie ein Debakel abgewendet. Am Sonntag dann 3 Läuferinnen in den Top 10 nach dem ersten Durchgang und dann kam keine Verbesserung mehr. Katharina Liensberger als 9. dann die beste Österreicherin und dann hat Cheftrainer Roland Assinger sich schon dazu entschieden, auch öffentlich Kritik zu üben, hat gesagt, wann ich in der Position bin, in dieser Ausgangslage in Killington, da muss ein Angriff auf die Podestplätze kommen und das hat er nicht gesehen. Der kam eben nicht und das versteht er nicht. Und das will er, glaube ich, auch ansprechen. Das wird er auch ansprechen demnächst. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen und da hat er sicher recht. Das war natürlich ja sehr verhalten. Hat natürlich auch immer damit zu tun, warum fährst du verhalten? Naja, weil du dich nicht wohlfühlst, weil du es nicht können würden sie es ja. Die sind ja seit vielen Jahren schon alle dabei im Weltcup. Aber ja, hat irgendwie, ich habe das so rausgelesen zumindest vom Cheftrainer, dass er meint, dass das irgendwie ein Kopfproblem ist, dass man sich das irgendwie zutrauen muss oder ja, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir auch, ja, zutrauen, dann riskierst du mehr, dann rutschst du raus, scheidest aus im zweiten Lauf. Vielleicht war das auch irgendwie im Hinterkopf, keine Ahnung. Da wird es auf jeden Fall irgendwie Aufarbeitung noch benötigen. Katharina Truppe, 11., Katharina Huber, 13. Lisa Hörhager, ich glaube, das waren ihre dritten oder vierten Weltcup-Punkte, immerhin Platz 22. Mit der 46 und Franziska Kretsch ist gerade noch reinkommen, Platz 25, aber auch weit weg von einer Topform. Also ja, schwierig natürlich. Julia Scheib, Podest geholt in Sölden, eben jetzt relativ früh ausgeschieden. Generell die Österreicherinnen recht früh schon im Kurs im ersten Lauf ausgeschieden. Katharina Liensberger dann mit einer Rippenprellung, wenn ich das richtig mitkriegt habe, gestartet auch am Sonntag, also auch ein bisschen angeschlagen, auch schon Zweite in Levi gewesen. Ja, jetzt gerade mal in die Top 10. Dürfte ein bisschen eingeschränkt gewesen sein, aber ja, wenn du natürlich an den Start gehst, dann bist fit, dann bist du rennfähig. Das war nix, aber.
Ja, da sieht man jetzt gerade so ein bisschen eine leichte Tendenz, wie nachhaltig so ein guter Saisonstart dann ist. Während es bei der Schweiz in die eine Richtung geht, scheint es bei Österreich gefühlt, wobei klar der erste Durchgang gut ist, aber irgendwie ist so ein, bei mir so ein Bauchgefühl dabei, dass es gefühlt leider wieder in die Richtung geht, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Also da kann ich auch Assinger total verstehen, dass er jetzt hier schon eine Art Bremse reinhaut und auch sagt, Leute, nicht wieder in den alten Trott zurückfallen, weil dann sind wir ganz schnell wieder in der Phase, in der wir die letzten 2 Jahre waren und die Schweizerin drehen es komplett ins Positive und hier schleicht sich schon wieder genau das auch ein, was er sagt, dieses ja ein bisschen lethargische und man kommt dann im Ziel und sagt, oh ja, mei, gut, passt schon, ja, war jetzt nicht super, aber war jetzt auch nicht ganz so schlimm und dann bist du ganz schnell wieder im Mittelfeld und es stagniert wieder alles, weil die Konkurrenz, die schenkt dir gar nichts, überhaupt nichts. Die hauen dir die Dinger hier raus und da sind so viele erfahrene, junge, hungrige dabei, da kriegst du nichts geschenkt. Und deswegen, na, ich hätte an deiner Stelle und als Verantwortlicher im ÖSV da schon ein bisschen Bauchschmerzen.
Eine Bemerkung noch, Julia Scheib hat nach ihrem Ausfall gesagt, sie ist gar nicht so enttäuscht, weil das ganz grausliche Bedingungen waren eigentlich, was sie hat es genannt, Kreuzbandschnee. Das was der Henrik Christoffersen vor einer Woche kritisiert hat, damit wir ihn auch hier unterbringen, dieses von Schwung zu Schwung wechselnde Bedingungen zu haben, mal weich, mal hart, mal greift der Schnee wieder, mal ist es ganz rutschig. Da kann sehr schnell was an den Knien passieren, ein Highsider. Deswegen hat die, also da hat man dann wirklich, ich fand das erhellend, dass sie das angesprochen hat. Sie hat gesagt, ich habe in meiner Karriere mehrere Knieverletzungen gehabt. Ich bin da gar nicht so böse, dass ich da heute ausgeschieden bin. Natürlich ist ihr Anspruch, hat sie vor dem Rennen auch gesagt, ihr Anspruch ist ab sofort immer in die Top 3 zu kommen. Aber ja, sie war da verunsichert durch die Bedingungen auch. Ja, kann ich verstehen. Das ÖSV-Team hat jetzt jedenfalls sehr viel Zeit, sich auf die Rennen am Semmering vorzubereiten. Das sind die nächsten Technikrennen, denn nächste Woche, also jetzt am kommenden Wochenende, die zwei Riesenslaloms im Mont-Tremblant sind abgesagt. Aufgrund Schneemangels kann dort nicht gefahren werden. Und die Rennen sollen nachgeholt werden, aber gibt es bis jetzt noch keinen Kandidaten.
Also, und Lukas, um wen ich mir aus österreichischer Sicht keine Sorgen mache, das bist du. Wer es schafft, in einer Damenrückschau und einer Mini-Speed-Vorschau Henrik Christoffersen zu so einem frühen Zeitpunkt zu platzieren, der ist ein absoluter Mann des Fachs, der versteht sein Handwerk. Also, Assinger anrufen und sagen, du, der Zara, der geht da vorne weg.
Sehr
Daran
gut,
können
ja.
sich alle anderen orientieren. Chapeau, absolut, absolut grandiose Vorstellung. Bislang von dir.
Danke dir. Jetzt spiele ich dir aber wieder den Ball zu. Wie ist denn das Fazit aus DSV-Sicht? Wir hatten eine Halbzeitführung von der Lena Dürr. Am Ende wurde es ein vierter Platz. Und wir haben auch einen sehr starken ersten Durchgang gesehen von Emma Eicher und dann am Ende kein Ergebnis stehen.
Ja, genau. Und da sind es jetzt die zwei Ansätze. Also, genau das, was Assinger kritisiert bei den Damen, genau das hat Emma Eicher gemacht. Die ist voll draufgegangen und hat gesagt, okay, Platz 6, Ausgangslage völlig in Ordnung, halbe Sekunde hinterm Podium. Sie geht halt und riskiert. Und ich finde es dann tatsächlich auch gut, weil diese Platzierungen im mittleren Segment, die hat man bei ihr auch schon öfter und sie zeigt uns immer wieder, was sie kann. Es ist halt die Aufgabe und die Challenge, das in 2 Durchgängen runterzubringen. Und ja, solange sie immer wieder zeigt, wie gut sie in einem Lauf ist, kann ich dann sowas auch verschmerzen, wenn ich sehe, dass sie voll drauf geht. Wir müssen halt jetzt schon wieder ein bisschen aufpassen. Wir hatten über die 13 waren es, glaube ich, DNFs in der Vorsaison geredet. Jetzt stehen wir schon wieder bei 2 in Folge. Nicht wieder dieses Ding dann in den Kopf vor allen Dingen kommen lassen. Wirklich ein bisschen aufpassen. Und ja, aber alles in allem, Mai, Ausgangslage Platz 1, Platz 6 nach dem ersten Durchgang mit diesem kleinen Team, das man hat, ist wirklich gut und wirklich stark. Und ja, Lena Dürr, mal harte Olympia-Vibes sind hochgekommen, dass sie Platz 1 nach dem ersten Durchgang hat und dann so knapp das Podium unten verpasst. Ja, 3 Hundertstel waren es auf das doppelte Lottchen Sven Larsson und Holdener. Super ärgerlich, aber ja, auch schon irgendwie zu verschmerzen, weil sie ist ja voll dabei. Also, wo man jetzt, ich ziehe wieder den Linsberger Vergleich so ein bisschen her, wo es da gefühlt Rennen pro Rennen immer Stückel nach unten geht, stabilisiert sich Lena Dürr, ist voll konstant drinnen und voll konstant mit dabei und ist absolut in der Weltspitze präsent und vertreten. Kleinere Fehler gesehen im zweiten Durchgang, aber jetzt auch nichts, was irgendwie das rechtfertigt, dass sie am Ende das Podium verpasst. Hab leider auch kein Statement gehört. Deutsches Fernsehen, ich habe es dann auf Eurosport noch gesehen, da ist man aber recht schnell rausgegangen. Sie haben es immerhin gezeigt. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt noch eine Erklärung, aber ja, insgesamt ist der Saisonstart von Lena gut, voll dabei in der Weltspitze. Sie ist in jedem Slalom und wir hatten da jetzt echt verschiedene Hänge und unbekanntes Terrain, neues Terrain, dann bist du in den USA drüben. Also das, was wir bisher im Slalom gesehen haben, top, gut, guter Saisonstart. Bin mit ihr zufrieden. Jessica Hilsinger hat endlich es mal geschafft, auch Punkte zu holen. Da war sie dann auch erleichtert und hat schon auch gesagt, ja, endlich mal drin in den Punkten als 23. Geht auch hier natürlich immer um Startnummern. Sie verspricht sich und erhofft sich mehr. Ist jetzt aber mal ein Anfang, weil davor zweimal kein zweiter Durchgang stand. Also auch hier eine Tendenz nach oben. Auch bei Ronny Remme, die zweimal ausgeschieden ist, sogar in ihren ersten Einsätzen für den Deutschen Skiverband. Ah, 31. Damit haben wir es zurzeit, ja. Anton Tremmel in Gurgel und jetzt Ronny Remme hier in Killington, der Platz 31 nach Durchgang 1 scheint irgendwie eine DSV-Spezialität zu sein. Und ich glaube, es waren nur 2 Hundertstel, die da
Ja,
gefehlt haben.
genau.
Also sehr bitter, das wäre ihr so zu gönnen gewesen, weil nur mit Punkten verbesserst du dich in den Startplätzen. Wir gehen jetzt dann auch in Rennen, wenn sich so Wettertendenzen der letzten Jahre bestätigen, könnte es da eher tiefer, sulziger, schwieriger werden, dass die Pisten nicht halten und nicht stabil sind. Da ist eine gute Startnummer umso wichtiger. Und deswegen ist es dahingehend ärgerlich, aber mei. Ist in Ordnung. Ich bin echt froh, dass Lena so gut und so stabil ist, weil auf ihr ruhen dann schon die Hoffnungen und Emma ist 21, weitermachen, dranbleiben. Irgendwann wird das kommen. Sie hat alles im Werkzeugkasten, was du brauchst, um ganz oben mitzufahren.
Das
Und
nehmen wir mit, ja.
irgendwann musst du halt so einen Werkzeugkasten, den klappst du auf und ist dann unten Werkzeug drin und oben ist Werkzeug drin. Und irgendwann müssen wir halt mal einen Gesamtkoffer haben und nicht nur einen halben Koffer.
Das nehmen wir mit, sehr gut. Bevor wir jetzt nach vorne schauen, ganz kurz noch, gibt es einen Felix der Woche? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Ich finde nämlich schon, ja, die Arschbombe von der Camille Rast sehr gut. Eigentlich hätte das schon etwas verdient. Ich will sicher nicht schon wieder eine Italienerin, die zwei Tore vorm Ziel ausscheidet, den Felix der Woche geben, nämlich Martina Petalini, der das passiert ist. Sicher nicht. Hast du noch eine Idee?
Also, wer mir mega gut gefallen hat, ist Neja Dvornik. Ich hoffe, man spricht sie so
Ich
aus
glaube näher.
Slowenien.
Ich glaube
Neja,
näher. Ja.
okay, danke, danke, Lukas. Super. Siehst du jetzt, hey, in Sachen Aussprache? Ah, jetzt,
Kleiner Pluspunkt.
da setzen wir mal so ein Sternerl da hinten. Wie
Genau.
beim Hirschspül. Wann war es?
Ja.
Vor 2 Wochen oder 3 Wochen,
Ja,
als da noch
stimmt.
lange gerätselt wurde, wird er disqualifiziert oder nicht? Ja. Sie hat mir echt gut gefallen. vor allen Dingen im Riesenslalom, dieser zweite Lauf, wow, richtig cool, gut gefahren, gute Schwünge, ist ja auch noch eine junge Athletin. Und ja, deswegen gehe ich da jetzt mal ein bisschen ungewöhnlicheren Weg und gebe ihr den, weil das mir einfach aufgefallen ist. Und ja, ansonsten diesen großen Felix der Woche im Überbegriff kriegt ihn natürlich ausnahmsweise mal Schifrin, weil es schon eine, mei, das sind so viele Leute gekommen, du hast gesehen, wie viel weniger im Slalom dann da waren, gell? Wie das, wie viele wegen ihr da waren, ja, und ja, dann geht's jetzt an die Dvornik, aber im großen Bild ist es Mikaela Schifrin. Gib mir ihn mit aufs Krankenbett. Möge sie bald zurückkommen, weil ich will die
Voll.
100er-Marke sehen. Und ja, wir hatten, kann ich ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, hier wirklich eine Art Special auch vor und wollten da ein bisschen tiefer hinter das Phänomen auch blicken. Du hast von deinem Artikel erzählt, den du geschrieben hast. Die Bühne ist bereitet. Und dann Drama, Baby, das ist halt auch Sport. Man kann nicht immer alles planen und kalkulieren, selbst bei ihr nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Verteilen wir es heute mal so.
Sehr gut. Am Wochenende wird es deutlich rasanter. Es geht los mit Speedrennen. Beaver Creek, die Männer fahren dort eine Abfahrt, einen Super-G und das sind wir von vor ein paar Jahren gewohnt. Am Sonntag einen Riesenslalom. Ich sage nur Stefan Luiz Sauerstoffgate. Wahnsinn. Ja, am Dienstag ist schon das erste Training von insgesamt drei angesetzt. Ja, worauf freust du dich am meisten für diese neue Speed-Saison? Was ist so die große Frage? Für mich ist es ja fast, geht so weiter, dieses Duell Sarrazin gegen Odermatt? Darauf hätte ich schon Bock, ja.
Finde ich sau spannend und ich bin gespannt, wer wird die große Überraschung werden? Wer wird der neue Sarrazin
Ja,
sozusagen?
genau.
Weil es wird wieder irgendjemanden geben, der in diese Lücke reingeht. Und wer ist es am Ende des Tages? Ich wage auch überhaupt keine Prognose abzugeben. Puh, ja, keine Ahnung, totale Blackbox. Ganz schwierig jetzt zu sagen. Freue mich einfach jetzt tatsächlich auch mal auf andere Disziplinen. Ich bin ja bekennender Slalom-Fan und hatte echt Spaß die letzten Wochen. Aber dann auch mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, ist gut. Ich hoffe, dass wir gute Bedingungen haben. Und ja, dann freue ich mich da auf jeden Fall drauf, die Bilder zu sehen und einfach Leistungsstand, wer steht denn wo, wer ist denn wie gut? Bin auf Odermatt sehr gespannt. Nach dieser Sölden-Enttäuschung ist es für ihn schon auch jetzt echt ein wichtiges Wochenende mit drei Rennen, in denen er dreimal gewinnen kann, aber in denen auch dreimal extrem viel von ihm erwartet wird. Und auch bei ihm wird irgendwann mal ein Knick in der Leistungskurve kommen. Ob sie dieses Jahr kommt, weiß ich nicht. Aber das hat schon so Potenzial, jetzt ein kleiner Richtungsweiser zumindest kurzfristig zu sein. Ich glaube, auf mittlere und auf lange Frist müssen wir bei ihm nicht sprechen, anhand des Vermögens, das er hat und was er schon gezeigt hat. Aber kann natürlich auch bei ihm halt sein, dass mal nicht alles läuft und nicht alles von selber geht. Finde ich eine sehr spannende und interessante Frage.
Absolut. Beaver Creek, Super G, sein erster Weltcupsieg damals, 2019 war das schon. Noch bevor er Riesenslaloms gewonnen hat, hat er dort diesen Super G gewonnen, kann ich mich noch erinnern, Startnummer 2. Und er hat da seine Linie, das weiß ich wirklich noch genau, ja. Na, herrlich. Dem taugt dieser Berg dort sicher auch. Ja, über die Deutschen haben wir auch schon in vorherigen Folgen geredet. Bei den Österreichern, ja, Daniel Hemmetsberger fährt eigentlich mit einem kaputten Knie. Vincent Griechmeier schafft er es wieder zur Topform. Ich erwarte mir sehr viel von ihm in diesem Winter. Ich glaube generell, dass sehr viele Februar im Hinterkopf haben. Also wahrscheinlich bei den Österreichern noch mehr, wahrscheinlich weil ich österreichischer Journalist bin und eben dort die Ski-WM ist. Aber ja, ich glaube, der arbeitet voll darauf hin, dass er in Saalbach bei der Heim-WM Weltmeister wird nochmal, ja. Eh klar. Ja, und Stefan Papinski, kann der noch einmal noch einen Schritt gehen? Der war im vergangenen Winter aus österreichischer Sicht der, der den größten Step gemacht hat. Und ja, schafft er das nochmal noch einen Schritt zu gehen und eben dann wirklich mal Podestplätze einzufahren, und zwar regelmäßig, bin ich sehr gespannt, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass da junge nachrücken, etliche junge, ganz anders natürlich bei den Schweizern, die, die in Saalbach einen Dreifachsieg im Super-G gefeiert haben, die ja immer wieder, ich denke an Franjo von Almen, Arnaud Boisset, also die, da gibt es einige Namen eigentlich, die auch noch nachrücken, und das gelingt dort deutlich besser. Ja. Aber am Wochenende, ja, gibt es den ersten Leistungstest. Hoffentlich haben wir auch wirklich drei Rennen im vergangenen Jahr, ja, kein einziges Rennen in Beaver Creek gesehen. Dieses Jahr sollte es klappen, und eine Woche später vor allem mit den Frauenrennen dann auch dort. Auch auf das freue ich mich schon sehr, weil eben die steigen dann Mitte Dezember erst ein. Eine Conny Hütter und so weiter, Sophia Gottscher. Ich bin schon dann sehr gespannt auch auf die. Ja, genau. Gibt es noch irgendwas zum Sagen, Tobias? Haben wir es für heute, oder?
Ja, haben wir es für heute. Riesenslalom. Bin ich sehr gespannt.
Mhm.
Da greift natürlich ein Norweger wieder an. Und,
also deswegen. Ja, deswegen bist du gespannt auf den Riesenslalom.
Naja, klar. Ja. Logisch. Also ja. Freue mich schon auf Speed. Von den Deutschen sollten wir uns tatsächlich jetzt nicht so viel erwarten. Da ist ein Team absolut im Umbruch. Das wird man auch sehen. Hab mit Bundestrainer Christian Schweiger auch gesprochen, mit Simon Jocher gesprochen. Und man hat die letzte Saison aufgearbeitet, man weiß, dass man was ändern muss. Es geht viel darum, auch wirklich das Team wieder komplett zusammenzuführen. Auch diese jungen Louis Vogt 22, Jakob Schramm 25, Simon Jocher 28, dann der wirklich sehr erfahrene ältere Romit Baumann. Also es ist eine interessante Struktur innerhalb des Teams. Sollte man sich nicht zu viel erwarten, aber man sagt auch ganz klar, eine Saison, in der kein deutscher Speedfahrer im Saisonfinale mit dabei ist, sprich unter den Top 25 in der jeweiligen Disziplinwertung, die soll es nicht mehr geben. Deswegen werde ich diesbezüglich, auch was die deutschen Speedherren angeht, etwas milder sein in dieser Saison. Und es wird meinem Yin und Yang sehr gut tun, weil, du hast es schon angesprochen, dann steigen auch die Damen bald im Speed-Bereich ein. Und da kann es natürlich sein, dass aus Gründen meine Milde eher umschlägt, ins Gegenteil, eher der Grantler durchkommt, weil da könnte ja dann wieder was bevorstehen, was für Schlagzeilen sorgt.
Oder noch was ganz was anderes, was mir jetzt einfällt. Linse Yvonne fährt wahrscheinlich am Wochenende.
Ach so. Wie kommst du jetzt auf Linse Yvonne?
Die fährt, glaube ich, FIS-Rennen in Copper Mountain am Wochenende. Also sie braucht meines Wissens nach noch FIS-Punkte, und viel Zeit ist dann, glaube ich, nimmer. Aber keine Ahnung. Also ich hätte das jetzt versucht noch herauszufinden vor dieser Aufnahme, habe es aber nicht. Es hat geheißen, sie wird noch FIS-Rennen fahren. Und am Wochenende wären welche in Copper Mountain. Bin gespannt, ob wir es dort sehen.
Ja. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich war jetzt tiefenentspannt. Jetzt holst du mich hier wieder raus, aus der Komfortzone. Deswegen,
perfekt.
Von meiner Seite aus können wir das jetzt erstmal lassen und schauen uns das dann an.
Perfekt. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf die Rennen in Beaver Creek. Dann hören wir uns wieder. Servus.